Darum ging es den Aposteln und vornehmlich dem Apostel Petrus auch, dass alle Gläubigen in diesem einen Geist stehen, alle wie ein Mann, weil sie alle durch denselben Geist vom selben Herrn beseelt worden sind. Allerdings, die Gemeinden stehen an verschiedenen Orten. Auch damals in Asien gab es an verschiedenen Orten Gemeinden und die Umstände an diesen jeweiligen Orten waren auch verschieden. Darum war die Herausforderung zum Glaubenskampf unterschiedlich, manchmal sehr schwer, manchmal etwas leichter. Wir können das auch in den Sendschreiben in der Offenbarung lesen. Und darum galt es, diesen Gemeinden immer wieder zu sagen, dass eine Gemeinsamkeit über den unterschiedlichen Schwierigkeiten und Aufgaben steht. Dieser eine Heilige Geist, der in allen pulsiert. Dieser erste Petrusbrief, er spricht ja von Gegensätzlichkeiten. Er spricht von Leiden und von Herrlichkeit. Beides scheint ja nicht zusammenzupassen. Leiden können doch nicht Herrlichkeit sein und Herrlichkeit kann doch nichts mit Leiden zu tun haben. Und doch sehen wir in diesem Brief, dass wir, solange wir auf Erden sind, beides erleben. Nicht nur mal Leiden ohne Herrlichkeit oder mal Herrlichkeit ohne Leiden, sondern immer beides zusammen. Mitten in den Leiden Herrlichkeit, mitten in der Herrlichkeit auch Anfechtung und Leiden. Wir können das nicht separieren, was ich persönlich gerne wünschte. Ich würde nur in der Herrlichkeit gerne leben und würde Leiden völlig ausklammern wollen, aber das lässt sich hier auf der Erde nicht voneinander trennen, weil wir als Christen, als Kinder Gottes auch zwei Naturen mit uns tragen. Eine Natur, die durchflutet ist nur von Herrlichkeit. Und die andere Natur, die mit Leiden behaftet ist, die der Vergänglichkeit angehört und auch aus der Vergänglichkeit gerne wirken möchte. Und diese beiden Naturen prallen aufeinander. Aber die Natur, die neue Natur des neuen Lebens, der Herrlichkeit, soll dominant bleiben, trotz der Leiden. Und das haben wir ja gerade gehört und ich konnte das auch in der Reha-Klinik miterleben, da wo meine Frau war, dass es dankbare Menschen gab, die einfach sich freuten, dass sie dort war und das Zeugnis, was sie weitergab, dass sie von Jesus reden konnte, konnte auch Testamente weitergeben mit der Aufforderung darin zu lesen und die Menschen nahmen es auch an oder Tischgespräche wurden geführt. Ja, oder ihre Gebete auch zu Tisch wurden nicht übersehen. Leiden und Herrlichkeit mitten in einem Raum, in einer Zeit. Ich möchte uns heute die einleitenden Worte des Petrusbriefes lesen. Das sind die ersten beiden Verse. Ich habe das Ganze überschrieben, dass Petrus hier deutlich macht, Gott ist der Alleinseligmachende. Gott ist der Alleinseligmachende. Wir wissen, dass sich auch eine Kirche so nennt, die Alleinseligmachende. Aber sie ist nicht die Alleinseligmachende, sondern Gott ist der Alleinseligmachende. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Petrus zeigt uns hier in seinem ersten Brief auf, dass der Gläubige, sofern er Jesus Christus ganz sein Leben überlässt und den Namen Jesu somit nicht verleugnet in dieser Welt, viel Leiden zu ertragen hat durch den Geist dieser Welt. So wie Jesus Christus selbst genannt wurde, er war der Allerverachtetste und er wurde als der Allerunwerteste geachtet. So werden auch die, die Jesus gehören, gleicherweise zu der Schar im Sinne des Weltgeistes der Allerverachtetsten gehören und der Unwertesten. Sie taugen nicht für das Leben der Welt. Christen sind untauglich geworden, weil sie an einem anderen Strang ziehen, weil sie einem anderen Geist unterstellt sind sie untauglich geworden für diese Welt. Sie fangen immer wieder an, von dem Evangelium zu reden. Sie fangen immer wieder an, von der Größe Gottes zu reden. Und sie behandeln einfach nicht die zeitlichen Dinge nur menschlich oder nach menschlichem oder satanisch inspirierten Geist. Sie sind unwert, wenn sie nicht mitmachen, was der Weltgeist will. Jesus genannt der Allerverachtetste, der Unwerteste. Warum war er der Allerverachtetste und Unwerteste? Nicht nur deswegen, weil er alle Sünden getragen hat, sondern weil er die Wahrheit sagte und war. Wer die Wahrheit sagt, wird verachtet. Die Wahrheit darf nicht gesagt werden. Die darf auch nicht gelebt werden. Als wir zum Glauben kamen und das Wort Gottes unser Leben neu oder zum ersten Mal überhaupt durchflutete und unser Leben anders gestaltet war, wurden wir immer gefragt, warum macht ihr das? Das ist doch nicht normal. Einige sagten sogar, so wie ihr können wir nicht leben. Kann man nicht leben. Warum tut ihr das? Und wenn wir gesagt haben, ja, in der Heiligen Schrift steht das so und wir wollen Jesus dienen. Ja, das war damals. Das geht heute nicht mehr. Ja, ist nun die Bibel die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Wenn es doch die Wahrheit ist, gilt sie doch zu jeder Zeit. Das ist unmöglich. Jesus war der Allerverachtetste. Er wurde abgelehnt, weil er die Wahrheit sagt. An anderer Stelle hat er es deutlich auch den Pharisäern zu verstehen gegeben. Bin ich der verachtet, weil ich euch die Wahrheit sage? Paulus wiederholte auch diese Worte. In 1. Korinther 1, Vers 27, 28 kommt das auch zum Tragen, wo Paulus ja deutlich beschreibt, was sind das für Leute, die auf der Seite Jesu stehen. Er sagt, das sind eigentlich Leute, die gar nicht in die Welt passen. In Vers 27 und 28, 1. Korinther 1 steht, Gott hat erwählt, was töricht ist vor der Welt. Also Gemeinde Jesu, das sind die Törichten vor der Welt. Keine populären Leute. Damit er nämlich die Weisen zu Schanden mache. Was schwach ist vor der Welt, das hat er erwählt, Gemeinde Jesu, schwache Leute in den Augen der Welt. Die ticken nicht ganz richtig. Ja, das sagen ja hohe Politiker auch manchmal, auch in Asien wurde dann ja gesagt, ja, das Christentum, die Bibel, ja, das ist ja nur Gift, Rauschgift, Soma für das Volk. Die sollen ja nur eingelullt werden. Das sind ja ganz schwache Leute, arme Leute. Das hat Gott aber erwählt, damit er zu Schanden macht, was in der Welt stark ist. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete. Jetzt kommt wieder das Wort, was wir im Blick auf den Herrn Jesus gelesen haben. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Also hier ist eine wunderbare Beschreibung der Gemeinde Jesu. In den Augen der Welt sind das alles schwache Leute, die haben gar kein Ego, die haben kein starkes Selbstbewusstsein, können sich nicht behaupten, sind Duckmäuser, sind schwache Leute, die immer nur Gott danken und sich abhängig machen, die nicht forsch nach vorne gehen, die sich nie auf sich selbst verlassen, die in sich überhaupt keine Kraft erkennen können, sondern immer beten, damit sie Kraft kriegen. Das sind armselige Leute in den Augen der Welt. Die können wir eigentlich nicht gebrauchen. Da braucht man Profilleute, starke Leute, selbstbewusste Leute, die wissen, was sie können und das können einsetzen, mit Ellbogen arbeiten. Ich bin der Beste. Sowas braucht man in der Welt. Verstehen wir die Bezeichnung der Gemeinde Jesu, und das ist keine Schande für die Gemeinde Jesu, das ist eine Ehre. Weil diese Bezeichnung der Gemeinde Jesu genau das Richtige ist, um von Gott geführt zu werden. Allerdings in der Welt prallt diese Gruppe auf die anderen, die vom Weltgeist geführt sind, und leidet oft Schaden. Sie wird nicht als kompetent geachtet. Doch der erste Petrusbrief zeigt uns, dass das Leiden der Christen in dieser Welt zur Festigung im Glauben dient. Und zur Festigung in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das Leiden der Gläubigen in dieser Welt soll sie einfach gewiss machen, zu wem sie gehören. Zu wem sie gehören. Dass sie auch in der Sehnsucht, aus dieser Welt herauskommen zu dürfen, bleiben. Wenn es so sehr gut und glatt geht, den Christen in dieser Welt, wollen die gar nicht weg von hier. Aber Gott will dafür sorgen, dass diese seine Gemeinde Sehnsucht nach dem Himmel hat. Deswegen gehören die Leiden auch dazu. Damit wir erkennen, keine bleibende Stadt hier zu haben, sondern die zukünftige beim Herrn. Es geht für ein Kind Gottes in dieser Welt immer durch die Leiden hin zur Herrlichkeit. Seien es innere Leiden, es müssen keine äußeren körperlichen Leiden sein, das können auch innere Leiden sein, Anfechtung, seelische Leiden oder eben auch die äußeren. Sie gehören einfach zum Glaubensleben dazu, solange wir hier in der Welt sind. Manche Evangelisten haben das so formuliert, ich habe das eigentlich noch nie so gemacht, aber sie wussten zu sagen, wenn du gar keine Anfechtung mehr hast und keine Leiden, dann überprüfe dein Glaubensleben, ob es noch stimmt. Ja, das sind solche Sätze, die man so sagen kann. Sie haben einen Wahrheitsgehalt. Man muss nicht immer verzweifeln, wenn man mal vorübergehend keine Leiden verspürt, ja, und sich immer in Leiden hineinbringen wollen, damit man endlich wieder merkt, ach, ich glaube ja an Jesus. So nicht. Aber wenn man grundsätzlich keine Anfechtung mehr verspürt und Leiden, dann sollte man sein Glaubensleben überprüfen, ob es noch eng an Jesus ist. Denn es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Bei all diesem Erleben sollen wir ermutigt werden, die Ordnungen Gottes nicht zu verlassen. Das ist ja auch eine Schwierigkeit, die dann auch angesprochen wird im Petrusbrief, eine Schwierigkeit der Kinder Gottes, dass sie die Ordnungen, die Gott gegeben hat, einbehalten. Der Mensch arbeitet ja an ihn, auch der Mitmensch, und sagt, das darfst du nicht mehr. Das passt nicht in die Zeit. Mir fällt gerade ein Satz ein, den ich jetzt hörte von einer Vertreterin der Landeskirche, als sie gefragt worden ist, wie denn das Referat Sekten Kunde oder Sektenbeauftragter. Wir hatten hier einen Pfarrer Gando, der Name ist ja bekannt, der aber nun in den Ruhestand gegangen ist, wieder neu besetzt wird. Und dann musste sie sagen, sie sagte es nicht gerade freudig, weil sie auch nicht so einverstanden ist, aber sie musste bekennen, das Amt wird nicht mehr neu besetzt. Dass man also schaut, wie Sekten arbeiten, was sie tun und dass man sie meiden soll. Sondern anstelle dieses Referates wird ein neues eingerichtet, das heißt interreligiöser Dialog. Also man redet jetzt mehr mit den, ich will sagen, Sekten und Religionen, als dass man sie entlarvt. Das ist diese Arbeit, die der Widersacher auch unter den Christen tut. Und das soll nicht geschehen. Wir sollen von den Ordnungen Gottes nicht abweichen. Und den Sieg Jesu auf Golgatha immer höher achten als alle Anfechtung und alle Leiden. Und wir sollen uns als Kinder Gottes auf das Ziel freuen, nämlich die himmlische Herrlichkeit. Der Apostel Paulus sowie auch Petrus und alle Apostel wiesen immer darauf hin, in Römer 8, Vers 17 und 18, sagt Paulus das ganz klar, er hat es auch an die Brüder aus Ephesus deutlich gesagt, er hat es nicht versteckt, dass Leiden dazu gehören, aber die Herrlichkeit viel, viel größer ist, die auf uns alle wartet. Da sagt er, sind wir Kinder, also Gottes Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also sind wir Gottes Kinder, dann sind wir auch Erben, so wir uns nicht schämen des Herrn, sondern auch mitleiden. Das Leiden gehört dazu, wie eine Selbstverständlichkeit, wie das tägliche Brot gehört es dazu, aber die Herrlichkeit, die uns in dem Erbe Christi gegeben ist, ist unbeschreiblich viel größer und die sollen wir immer vor Augen haben, mitten im Leiden. Darum gibt der erste Petrusbrief uns viele Ermahnungen auf den Weg zu einem göttlichen Leben in Heiligung und Überwindung in der Liebe zum Herrn zu stehen. Nun komme ich zu der ersten Aussage des Petrus. Er sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Das brauchte er nicht so zu sagen. Er hätte ja einfach sagen können, ich will euch einen Brief schreiben. Aber er betont dies, dass er ein Apostel Jesu Christi ist, um deutlich zu machen, dass dieser Brief, wie auch die anderen Schriften der Bibel, nicht aus einer menschlichen Feder entsprungen sind, sondern durch den Geist Gottes inspiriert, gefördert und geführt sind. Das ist sehr wichtig für uns. Wenn wir täglich in unserer Bibel lesen, sollen wir davon erfasst werden, dass wir nie ein Menschenwort zu uns sprechen lassen, sondern Gottes Wort. Und die Konsequenz soll sein, dass wir uns beugen vor dem Wort Gottes, es nicht wegschieben. Menschenworte können wir wegschieben. Manche Bücher lesen wir gar nicht erst, andere, da lesen wir 3 Seiten und sind bedient. Manchmal lesen wir ein paar mehr Seiten, aber legen es dann auch weg, fassen es nie mehr an. Aber Gottes Wort ist uns immer präsent und wir beugen uns davor. Israel, das Volk, was den Messias noch nicht kennengelernt hat, übt einen äußeren Gottesdienst. Und wenn ihr sie mal beobachtet, die gläubigen Juden, verneigen sie sich immer vor der Bibel, vor Gottes Wort. Und wenn sie ein besonderes Fest haben, sie küssen auch den Saum, der da um die Tora ist, aus Ehrfurcht weil sie sagen, das ist kein Menschenwort, das ist Gottes Wort. Wir brauchen das nun nicht machen, indem wir die Bibel küssen, aber innerlich uns davor beugen. Gottes Wort, und das wollte Petrus sagen. Ich schreibe euch hier nicht als Petrus einen Brief, sondern Gott will euch vermahnen. Ein Apostel Jesu Christi. Auch will er sagen, dass er sich nicht selbst zu einem Diener Gottes gemacht hat. Er will deutlich machen, niemand kann sich zu einem Diener Gottes machen. Er muss von Gott dazu berufen sein. Niemand kann Apostel werden aus sich selbst. Es muss ein Auftrag Gottes sein. Das will er deutlich sagen. Es wäre nicht möglich, ein Diener Gottes zu sein, wenn Gott ihn nicht, diesen Einzelnen, dazu machen würde. Im zweiten Petrusbrief, da schreibt er ja, dass alle Weissagung, im ersten Kapitel schreibt er das, Vers 21, alle Weissagungen zum Leben mit Gott durch Gott selbst gewirkt worden sind. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Getrieben vom Heiligen Geist im Namen Gottes. Das setzt er an den Anfang des Briefes, um deutlich zu machen, was jetzt folgt. Ist euch nicht zur Kritik gegeben, weil Petrus was erzählen wollte, sondern es ist euch zur Mahnung und zur Wegweisung gegeben, die nicht besprochen oder kritisiert werden kann, sondern die befolgt werden muss. Auch seine Berufung stützt er darauf, seine eigene Berufung auf das Wort, was Jesus zum Beispiel in Johannes 15 sagte, im Blick auf die Jünger. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Sonst könntet ihr gar nicht hier stehen, wollte er ihnen sagen. Ihr könntet gar nicht mir folgen, wenn ich euch nicht erwählt habe. Und so wie die Jünger zu besonderen Diensten erwählt worden sind, ist die ganze Gemeinde gerufen vom Herrn. Sie konnte selber nicht zu Gott kommen. Kein Christ konnte selber zu Gott kommen. Der Ruf Gottes ging voraus, damit überhaupt die Möglichkeit bestand zur Nachfolge. Also keiner kann sich an die Brust schlagen und sagen, ja, ich wollte zu Gott und da bin ich einfach hingegangen. Nein, Gott hat dich gerufen und du durftest ja sagen. Ja, Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, also erstmal die Jünger, die Apostel, und gesetzt, dass ihr hingeht, Frucht bringt, solche, die dort bleibt. Oder auch Petrus, der seine Berufung darin deutlich sah, in Lukas 22, Vers 32, im Gespräch mit den Jüngern, wo Jesus sagt zu dem Petrus, Simon Petrus, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, Vers 31, Kapitel 22. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Ein Apostel Jesu Christi. Der Herr hat mich gerufen, er hat mir einen Auftrag gegeben, den habe ich mir nicht selber gegeben. Oder am Ende des Johannesevangeliums nach der Auferstehung Jesu, wo ja deutlich dreimal Petrus den Auftrag gibt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Ein Apostel Jesu Christi. Ich soll das machen. Jesus hat mich dazu berufen. Er hat mich in das Amt gesetzt. Deswegen rede ich nicht von mir selbst, will er sagen. Sondern ich rede jetzt in seinem Auftrag durch seinen Geist. In Apostelgeschichte 15 in dem Apostelkonzil in Jerusalem, wo es ja um mancherlei Fragen der Ausübung des Glaubens ging. Und wir verstehen, dass ja Juden sonderlich Schwierigkeiten hatten mit dem Loslassen bestimmter Auflagen, die Gott zuvor dem Volk gegeben hat. Zum Beispiel, wer nicht beschnitten war, durfte keinen Anteil haben am Volke Israel. Er gehörte einfach nicht dazu. Darum musste jedes Knäblein mit 8 Tagen beschnitten werden, um dazu zu gehören. Und jetzt glaubten viele Juden an Jesus. Natürlich muss das weitergemacht werden mit der Beschneidung. Und dann gab es einen Streit. Paulus sagt, nein, brauchst du nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr nötig. Die Gnade genügt. So, und in dieser ganzen Diskussion trat dann auch Petrus auf in Vers 7, Apostelgeschichte 15, und sagt, als man sich lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Also hier wieder das Wort der Berufung. Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Er hat es bestimmt, der Herr, dass durch meinen Mund dies Evangelium zu den Heiden geht und da auch gesagt werden soll, was sie tun, was sie lassen sollen. Und sie brauchen sich nicht beschneiden lassen. Ja, das wollten ja die gläubigen Juden, selbstverständlich. Zuvor war es ja so, dass wenn Juden einen anderen zum Judentum bekehrten, musste er sich alle Gebote des Judentums unterwerfen. Wenn ein Heide gläubig wurde, man nannte es Proselyten machen, wenn er gläubig wurde vor der Zeit Jesu, dann musste er sich auch beschneiden lassen im Nachhinein. Denken wir einfach auch an die Zeit, wo die Tochter Jakobs, die Dina, an einem Ort hinausging und die Heiden betrachtete, wie sie lebten, und dann wurde sie von dem Hemor, dem König dieser Region oder dem Königssohn, missbraucht. Und dann wollte er sie aber heiraten. Es war Schande über Jakob und seine Familie gekommen durch diesen Missbrauch. Und dann sagte Jakob, das können wir nicht machen. Ihr müsstet euch zu unserem Glauben bekennen. Nur dann ist das möglich. Ja, wie können wir uns zu eurem Glauben bekennen? Das wollen wir gerne machen. Dann kam die Aufforderung, nur wenn sich alles, was männlich ist, beschneiden lässt, dann können wir eins werden. Das war also vorher absolute Pflicht. Und wir wissen, wie das ausging. Die Männer haben das gemacht, denn der Sohn wollte ja, der Königssohn, unbedingt die Diener heiraten. Allerdings haben 2 Brüder von ihr das ausgenutzt und haben dann, als die Tage des Wundschmerzes kamen, diese Leute getötet, weil sie diese Schande nicht auf sich ruhen lassen wollten. Aber das Prinzip, wenn ihr mit uns leben wollt, müsst ihr die Gebote halten. Und das dachten viele Juden dort auch, als sie gläubig wurden an Jesus. Die Heiden werden auch gläubig sein, müssen sie machen. So, und Petrus sagt, ihr wisst, dass vor langer Zeit der Herr bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören. Und Gott, der Herr, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und dann redet er weiter und sagt, das genügt. Also er spricht von seiner absoluten Berufung. Und auch Paulus sagt es im Epheserbrief, um deutlich zu machen, dass nicht Menschen sich hier ins Mittel gesetzt haben, wie eben in vielen Religionen und Sekten, wo Menschen sich in den Vordergrund stellen, sondern Gott hat sich in die Mitte gebracht und Menschen gebraucht zu seinem Werk. In Epheser 4, 11 und 12 steht es ja, dass Gott hat einige als Apostel eingesetzt. Er. Er hat einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also Gott hat das gemacht. Niemand hat sich selbst zum Propheten, zum Lehrer, zum Evangelisten, zum Apostel machen können. Auch wenn er es vielleicht versucht hat, so wie es geschrieben steht, auch manche nannten sich Apostel, aber sie waren es einfach nicht. Sie nennen sich Apostel, aber sie sind es in Wahrheit nicht, weil sie nicht berufen sind dazu vom Herrn, durch den Geist Gottes. Und auf alle, die nicht berufen sind, soll die Gemeinde Jesu nicht hören, weil sie nie etwas von Gott in Jesus sagen können. Sie reden nur von menschlicher Weisheit, sie reden über Gott, aber nicht aus Gott. Und das wollte Petrus deutlich feststellen, damit das, was folgt, wirklich auch in die Herzen der Gläubigen dringen kann. Gott hat seine besonderen Gefäße, die er auserwählt hat, um sie einzusetzen für den Bau seiner Gemeinde. Das gilt auch für die Vergabe von unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde und Aufgaben. Niemand kann in der geistlichen Gemeinde sich eine eigene Gabe aneignen oder erbitten oder eine Aufgabe. Um den Bau der geistlichen Gemeinde zu fördern, kann nur jeder beschenkt werden. Petrus schreibt das auch in seinem Brief und sagt, mit der Gabe, die ihr geschenkt bekommen habt, sollt ihr dienen zum Bau des geistlichen Hauses. Nicht mit anderen Gaben, die ihr nicht geschenkt bekommen habt, denn die taugen nicht dafür. Sie hindern sogar das Werk. Also ein Apostel Jesu Christi. Wir sehen das zum Beispiel, das ist alles noch im Vorspann, damit wir dann auch die anderen Verse, die wir dann künftig betrachten werden, besser verstehen. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte 13, dass nicht jeder in die Missionsarbeit gehen konnte, weil er die eben schön und vor allen Dingen für wichtig hält. Ist doch sehr wichtig, wir müssen doch allen das Evangelium sagen. Ja, das ist richtig. Aber wer das zu sagen hat, bestimmt der Herr. Das konnte nicht einmal jeder so tun, wie er das dachte. Da steht nämlich schon vor der ersten Missionsreise, steht in Kapitel 13, Vers 2 in der Apostelgeschichte, als sie dem Herrn dienten mit Fasten, da sprach der Heilige Geist, also Gottes Geist, sagte, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also ganz deutlich. Da ist keiner von den Brüdern und Schwestern aufgestanden, also den halte ich eigentlich für kompetent oder gut, ja. Auch den sollten wir vielleicht mal nehmen und schicken, wir können ihn ja mal fragen und so. Das war nicht da in der Gemeinde Jesu. Der Heilige Geist bestimmte, der Geist Gottes, sondert mir diese aus. Die habe ich berufen. Andere will ich nicht haben. Die will ich haben. Und die wurden ausgesandt. Und die hatten die Vollmacht dazu bekommen. Wir verstehen also jetzt viel besser, was Petrus am Anfang seines Briefes deutlich machen will. Dann kommen wir zu dem Adressaten noch. An wen schrieb er? Petrus war ja als Jude ein Diener zunächst des Gesetzes gewesen. Und er hatte gleich wie der Apostel Paulus ein Herz zu seinen Volksbrüdern. Deswegen schrieb er zuallererst in der Umgebung die verstreuten Juden an, die Jesus kennengelernt haben. Denen hat er zuerst geschrieben, aber weil es keine rein judenchristliche Gemeinde gab, schrieb er das natürlich auch allen anderen Christen, die gläubig geworden sind an allen Orten. An die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen, Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, an die judenchristlichen Gemeinden. Ja, an alle Gläubigen bis auf den heutigen Tag, auch für uns. Denn die Gläubigen, sie werden die Erwählten genannt. Das heißt, das sind diese, die sich rufen ließen zu der Gnade Jesu Christi, zu dem vorgesehenen Bau der Gemeinde, dieses Haus, was Gott erwählt hat. Denn außerhalb dieses Hauses der Gemeinde gibt es keine Seligkeit. Gott hat bestimmt, dass es ein Haus gibt, ein Tempel, in dem die da reinkommen, alle selig werden. Wer nicht drin ist, wird nicht selig. Ein Haus daneben gibt es nicht. Deswegen die Erwählung hat sich Gott selbst vorbehalten. So meint hier Gottes Wort ausschließlich also alle Christen. Petrus schreibt nicht an Ungläubige. Er schreibt an Gläubige, vornehmlich aus den Juden und auch den Heiden. Der dritte Punkt, die Erwählung, und das möchte ich doch gerne noch sagen, obwohl die Zeit, wie ich sehe, schon fortgeschritten ist. Die Erwählung kommt allein von Gott. Eine dreifache Erwählung, so möchte ich es betonen, hat Gott selbst bestimmt, so wie er seine Gefäße bestimmt, die da zu dienen haben und die dienen müssen und die dafür auch Rechenschaft ablegen müssen, so wie Paulus sagt, tue ich es gern, wird es mir gelohnt, tue ich es nicht gern, muss ich es doch tun. Ich kann mir das nicht aussuchen. Ja, es ist mir befohlen. Gott hatte eine dreifache Erwählung vorgenommen für seine Gemeinde. Einmal hat er diese Erwählung darin gezeigt, in der Vorsehung, wie der Bau, das Haus Gottes aussehen soll. Das Haus Gottes, das Gefäß, in der sich die Gemeinde sammelt und als lebendige Steine erbaut. Das hat er bestimmt von vornherein. Es kann keine eigene Sammlung von wiedergeborenen Christen geben. Es gibt die vorbestimmte Sammlung, wohin sie sich zu sammeln haben, zu dem geistlichen Hause. Das hat Gott selbst bereitet. Ein Gefäß, in dem es ohne menschliche Schwächung zugeht. In diesem Bau gibt es keine menschliche Schwächung, weil es Gottes Haus ist, weil es Gottes Bau ist. Darin ist Gottes Maßstab allein. Darin regiert Gott allein. Das ist seine freie Erwählung. Also hier finden sich nicht irgendwie welche zusammen, die irgendein Haus bauen können, was Gott zu gefallen hat, sondern Gott erwählt das Gnadengefäß, in dem nur er und sein Geist regiert. Und dieses Haus kann nicht zerstört werden. Wie sagte es Jesus auch in Matthäus 16, Vers 18, als er mit Petrus redete über seine Berufung: Ich will bauen meine Gemeinde auf den Felsen und diese wird nicht überwältigt von den Pforten der Hölle. Kein Zugriff. Nicht möglich. Also wir merken, wenn Menschen, auch christliche Menschen, ein eigenes Haus bauen würden, geistliches Haus, wäre es fehlbar. Es wäre unzulänglich und dem Zugriff des Satans nicht ausgeschlossen. Aber das Haus Gottes, da ist der Zugriff dem Satan gänzlich verwehrt. Er darf es nicht, er kann es nicht zerstören, weil in diesem Haus der Geist Gottes regiert. Das ist die erste Form der Erwählung. Die zweite Erwählung ist, dass durch die Heiligung in Jesus Christus, durch sein Opfer, das, was hinderlich war um in diesem neuen Haus der Erwählung Gottes zu leben, hinweggenommen worden ist. In Hebräer 10, Vers 10 steht ja, in diesem Willen, im Willen Gottes, in dem Gehorsam Jesu, ich komme zu tun deinen Willen, sind wir geheiligt auf einen Schlag. Warum? Wenn das nicht so wäre, würden wir nicht in dieses Haus passen, wo nur der Geist Gottes regiert. Geheiligt, alles was hinderlich ist, hat Gott selbst weggenommen. In seiner Erwählung, ich nehme das weg, da stehen wir. Kein Mensch konnte das tun. Es ist seine Erwählung. Meine Gemeinde mache ich auf einen Schlag sauber, dass sie in mein neues Haus hineinpasst. Und die dritte Form der Erwählung ist auch die fortschreitende Heiligung im Gehorsam gegen sein Wort, also solange wir hier leben. Auch das ist Gottes Erwählung. Niemand kann auf Gottes Wort so eingehen im Gehorsam, wie es nötig ist. Es sei denn, er steht unter der Kraft der Erwählung, dafür das tun zu können, durch den Heiligen Geist. Nur dadurch, Gott hat das erwählt, ich gebe ihnen meinen Geist, damit sie dann auch im Gehorsam gegen mein Wort fortschreitend leben können. Also alles von ihm. Alles von ihm. Somit verstehen wir in diesem Kontext auch die Worte, die Paulus in Kolosser 3 sagt, in Vers 9 bis 10, dass er sagt, wir sollen anziehen den neuen Menschen. Also wenn das nur eine Aufforderung an uns wäre, könnten wir kapitulieren und sagen, das geht nicht. Ablegen den alten Menschen, geht nicht. Aber dadurch, dass Gott es erwählt hat, diese Möglichkeit und gegeben hat, geht es. Er sagt, jetzt tut es. Ich habe euch darin erwählt. Ihr könnt jetzt den alten Menschen ausziehen mit seinen Werken und den neuen anziehen, der da immer erneuert wird zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und zwar das, was Jesus weiß. Das heißt, zu seiner Erkenntnis. Zu der Erkenntnis, was er weiß, das soll immer mehr auch in uns Raum gewinnen, nicht was ich weiß. Und hier verstehen wir wieder den Ausdruck des Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Ich rede nicht, was ich weiß, sondern was Jesus in mich gesetzt hat, was er weiß. Das ist diese dreifache Erwählung. Sie muss allerdings bejaht und angenommen werden, um in dieser Gnade der Erwählung stehen zu können, bleiben zu können. Den Weg bestimmt also Gott allein, wie wir in diese Gnade der Erwählung kommen und darin leben. Darum auch das mahnende Wort im Hebräerbrief, dass wir auch der Heiligung nachjagen sollen, ohne diese niemand den Herrn sehen wird. Also nachjagen, wir müssen sie bejahen. An diese Gläubigen ist also der Brief, inspiriert durch den Heiligen Geist, geschrieben. Als letztes in diesem Vorspann, in dem Gruß, hebt Petrus hervor, dass dieses Leben im Glauben, was auch Trübsal erduldet, nur durch Gottes Gnade und Frieden möglich ist. Gnade und Frieden sei mit euch. Ansonsten geht es nicht. Also er sucht auch bei den in den Gemeinden in der Diaspora die Abhängigkeit von ihrem Erlöser. Er will den Judenchristen sagen und auch den Heidenchristen, bleibt in der Abhängigkeit von Jesus. Tut nichts selbst. Wehrt euch nicht selbst. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ja, wir kennen all diese Aussagen. Bleibt in der Abhängigkeit von Jesus. Dann werdet ihr in der Gnade leben und auch Frieden haben und darin zunehmen. Die vorhandene Gnade und ihre Größe soll immer mehr erkannt werden an der Vergebung, also auch in der Welt, an der Vergebung der Schuld. Die Menschen sollen erkennen können, dass ich gelöster bin, Vergebung der Schuld habe. Da läuft mir nichts mehr hinterher. Und das soll als Zeugnis durch die Gnade und den Frieden, in dem ich lebe, sichtbar werden, auch mitten in den Trübsalen. Und der Friede in Gott soll gegen alle Menschen spürbar sein. Wir kennen das aus Römer 12 auch, soweit es an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Mit allen Menschen. Frieden, ja. Hauptsache, vornehmlich auch in der Gemeinde mit den Glaubensgeschwistern. Alles Gute, alles Ewige, alles Segensreiche kommt nur von Gott, durch Gott in Jesus Christus und soll wieder zu Gott zurückkehren als Dienst vor Gott und für Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und da wirft sich zum Schluss die Frage auf, wo bleiben wir? Was bewirken wir eigentlich? Nichts. Alles muss geschenkt sein. Wenn es um die geistliche Gemeinde Jesu geht, bewirken wir von uns aus nichts. Nur das, was Gott selber gegeben hat, kann zum Aufbau dieser Gemeinde dienen. Wir sind begnadigte Sünder, wir sind Bettler, die nichts haben, aber wir sind Geliebte und Bevollmächtigte vom Herrn, seine Zeugen von dem Heil der Seele sein zu können und Zeugnis zu geben vom ewigen Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Wir sind Geliebte. Das steht oben drüber und dadurch auch Beschenkte und dadurch auch Befähigte am Aufbau der Gemeinde teilzuhaben. Das soll uns viel mehr ins Bewusstsein kommen und das macht uns gelassen, froh und dankbar und lässt uns auch als Überwinder durch die Zeit gehen.